Ja, schönen Tag, möchte Sie herzlich begrüßen. Ein bisschen verspätet. Problem ist manchmal, dass da Updates gezogen werden, genau zu dem Zeitpunkt, wo die Vorlesung schon laufen soll. Das hält dann zeitlich ein bisschen auf. Gut, heute soll es also um das Thema Leberdiagnostik gehen. Sie sind ja momentan in diesem gastroenterologischen Modul. Geht also heute um Organdiagnostik, Leber. Und am Freitag wird es um das Thema virale Hepatitis gehen. Und bei den Seminaren in dieser Woche arbeiten wir das ein bisschen danach. Gut, wie Sie wissen, die Leber ist ein enorm großes Organ, wichtiges Organ. Da werden ganz viele Substanzen halt produziert, modifiziert auch, zum Abbau vorbereitet. Und dann muss die Leber Dinge halt auch ausscheiden. Und wenn immer dieses große Organ, wird auch verstanden als Fabrik des Körpers, halt alteriert ist, dann sehen Sie, dass der Patient ganz viele Auffälligkeiten so klinisch präsentiert, wie Sie das hier so sehen. Er ist also müde, abgespannt, nicht besonders leistungsfähig. Und er hat dann auch bestimmte Symptome, aus dem Bereich des Magen-Darm-Trakts halt stammen, Inappetenz, Oberbauchbeschwerden, liegt halt daran, dass die Leber halt über die Galle Gallensalz und Enzyme zu produzieren und auszuscheiden hat. Und dann klappt das alles mit der Verdauung halt typischerweise nicht so gut. Gut, wenn die Leber dann vergrößert ist, der Patient hat halt Schmerzen und man kann das palpieren und sonografisch natürlich darstellen. Thema ist letztendlich, dass es Abflussbehinderungen gibt. Es gibt eine sogenannte portale Hypertension. Das staut sich zurück bis zur Milz und wir haben dann eine Splenomegalie. Und diese Splenomegalie, die führt halt dazu, dass vermehrt verschiedene Blutpopulationen abgebaut, zurückgehalten werden durch die vergrößerte Milz. Und dann haben wir niedrige Leukozytenspiegel bei diesen Patienten, sodass man auch vermehrt beobachten kann, dass sie eine Infektanfälligkeit haben, sich schwieriger oder langwieriger erst von diesen Infekten halt erholen. Und das andere, was sehr typisch ist, da werden also sehr massiv die Thrombozyten abgebaut, sodass, Sie wissen, die Normalwerte liegen bei 200 bis 300.000 pro Mikroliter. Die haben dann häufig nur Werte, die bei 30.000 liegen und noch niedriger teilweise bei 10.000 und dann wird es lebensgefährlich. Sie wissen, dass die Patienten sehr häufig dann auch verbluten über Varizen im Bereich des Oesophagusses. Und diese Blutungsneigung liegt nicht nur daran, dass die Thrombozyten sehr niedrig sind, muss man dann natürlich auch substituieren, sondern, wie Sie wissen, die Leber produziert ganz viele Gerinnungsfaktoren und das fibrinolytische System ist auch abhängig davon. Das kommt also grundsätzlich dann halt dazu. Dann haben wir weitere Auffälligkeiten, die die Patienten halt präsentieren, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Hautausschläge. Woran liegt das? Das sieht man besonders häufig bei Hepatitis B. Das sind die Viren, die sogenannte Viruslast ist das, sehr hoch konzentriert im Blut. Wir finden da teilweise pro Milliliter 1 Milliarde Hepatitis B-Viren. Und wenn dann halt diese Viren, diese Antigene mit den Antikörpern komplexieren, fallen sie aus halt in den Gelenken, in der Muskulatur und auf der Haut. Das ist also ein relativ pathognomischer Befund für eine Hepatitis B dann auch wäre. Gut, Untersuchungsgang bei Lebererkrankungen. Ganz grob sollten Sie sich informieren lassen, wie es denn mit der Familienanamnese aussieht, denn es gibt eine Reihe von hereditären Erkrankungen, die die Leber schädigen können. Allen voran die Hämochromatose, Morbus Wilson, Mukoviszidose und der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Und früher musste man immer darauf warten, dass so eine Erkrankung dann beim Patienten tatsächlich manifest eventuell wurde, weil sie ja auch erblich ist, kann man allerdings auch hingehen mit molekulargenetischen Untersuchungen, sprich mit PCR-Untersuchungen, Sequenzierungen, kann man das heute sehr gut frühzeitig darlegen und im weiten Vorfeld sich dann mit dem Patienten beschäftigen, zum Zeitpunkt also, wo diese Erkrankung noch gar nicht manifest geworden ist, dann hat er natürlich sehr viel günstigere Erfolgsaussichten zu erwarten. Die Eigenanamnese, die wäre jetzt wichtig bezüglich der Tatsache, dass Sie versuchen zu eruieren, ob der Patient operiert worden ist, wo er operiert worden ist und insbesondere oder ob er Bluttransfusionen bekommen hat. Gerade mit den Bluttransfusionen, das ist, was die westliche Welt angeht, eine gute Versorgungslage, dass man also kaum damit rechnen muss, dass da jemand infiziert wird, beispielsweise mit Hepatitis B, C oder HIV. Aber Sie müssen schon wissen, wenn Millionen von Bluttransfusionen auch in Deutschland jedes Jahr gegeben werden, da sind immer einige doch dabei, die bis heute auch in Deutschland auf diese Art und Weise halt infiziert werden. Sehr viel üblicher sieht das natürlich in Entwicklungsländern aus, wo die Versorgungslage schlechter ist. Sie müssen auch wissen, dass wenn man halt untersucht, diese Blutspenden, dann macht man sogenannte Pools. Besonders empfindlich sind PCR-Untersuchungen, aber man poolt da 10, 20 oder 40 Patienten. Die Nachweisempfindlichkeit reicht leider bis heute nicht immer sicher aus, dass in den großen Pools alle Patienten, die infiziert sind oder alle Spender halt identifiziert werden. Und ein wichtiges Thema ist insbesondere Hepatitis C. Diese Erkrankung ist Ihnen hochgeläufig, aber zu meiner Studienzeit war das noch ganz anders. Da hat man nur aus epidemiologischen Hintergrunddaten halt wahrscheinlich machen können, dass es ein Virus ist. Und erst im Jahre 1991 hat man das Virus dann identifizieren und charakterisieren können. Und erst 1991 sind auch die ersten Assays auf den Markt gekommen, mit denen man das nachweisen konnte. Und die sind nicht von Anfang an dann flächendeckend eingesetzt worden. Das heißt, bei allen Patienten, die halt so älter sind als 25 Jahre, die Bluttransfusionen bekommen haben, müssen sie damit rechnen, dass diese Präparate nicht gescreent worden sind. Wie gesagt, zu meiner Zeit noch gar nicht bekannt. Man nannte das auch die Hepatitis C nun A, nun B Hepatitis. Kritisch ist auch, dass die Patienten, die eine Hepatitis C haben, das ist klinisch meistens sehr inapparent, die weisen kaum Symptome auf und gerade die, die keine Symptome haben, das sind genau diejenigen, die Virusträger später werden. Und allgemein ist es so, wer sich infiziert hat, zu 70% können die Viren halt nicht eliminiert werden. Also bis heute ein großes Problem. Dann Auslandsaufenthalte, da sollten sich zur Gewohnheit machen, zu fragen, ob der Patient verreist gewesen ist, insbesondere in Dritte Weltländer. Für ein Jahr fragt man typischerweise, aber ich habe sehr wohl den einen oder anderen Fall erlebt, wo man auch einen Freund beispielsweise von mir, der war 5, 6 Mal in Indien und der war schon 3 Jahre zurück. Und dann hat keiner daran gedacht, dass er sich vielleicht eine Amöbenrohr eingefangen haben könnte und er ist dann in Hamburg im Tropenkrankenhaus fast daran verstorben. Also sehr wohl fragen Sie auch mal über ein Jahr zurück, ob jemand sich beispielsweise in den Tropen aufgehalten hat. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von parasitären Erkrankungen, Wurmerkrankungen und anderen Geschichten, die unmittelbar auf die Leber halt einwirken können. Und dann, besonders wichtig, sind toxische Noxen. Allen voran ist es der Alkohol. Und beim Alkohol ist es so, dass viele Patienten, die einen Alkoholabusus halt haben, das selber gar nicht so reflektieren und auch nicht gerne darüber sprechen. Im Arztgespräch werden Sie merken, dass die meisten dann so eine Verweigerungshaltung haben. Aber wenn unabhängig von Ihnen oder wenn es so ist, dass zwei verschiedene Personen, die unabhängig sind, das mal zum Thema gemacht haben, dass ein Alkoholabusus vorliegt, dann haben Studien aufgezeigt, dann ist das meistens auch so. Die Labormedizin hat jetzt eine ganze Reihe von Parametern, mit denen Sie einen Alkoholabusus halt auf den Punkt bringen können. Sie haben diese makrozytäre Anämie, Sie haben die Erhöhung der Gamma-GT und einen Parameter, der da heißt CDT, ich spreche da gleich nochmal ausführlicher drüber, mit dem man das so relativ gut eigentlich objektivieren kann. Dann sind es verschiedene Medikamente, die Anlass dazu geben können, dass die Leber halt geschädigt werden. Unter anderem sind das so einfache Dinge wie Ovulationshemmer. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe anderer Umweltfaktoren, Substanzen, die aus der Umwelt stammen oder im Arbeitsbereich halt in höherer Konzentration vorliegen und die toxisch sein können. Und ganz häufig wird allerdings vergessen, dass diese Noxen auch im Hobbybereich eine große Rolle spielen. Viele basteln halt im Keller bei geschlossenen Fenstern halt rum und sind exponiert gegenüber von Lösungsmitteln, Klebern und Farbstoffen und die können sehr wohl sehr deutliches toxisches Potenzial haben oder allergisches Potenzial oder auch mutagen teilweise auch sein oder auch teratogen. Also immer denken Sie daran, der Hobbybereich, der wird häufig vergessen, wichtiges Thema. Und wenn Sie den Patienten, nachdem Sie ihn anamnestisch befragt haben, sich den näher angucken, den körperlich untersuchen, da werden Sie auf eine ganze Reihe von Stigmata stoßen können. Ich zeige Ihnen gleich das eine oder andere Bildchen dazu nur noch, wie der sich dann präsentiert und werde Ihnen dann auch ausführen, wenn ich diese Phänomene feststellen würde bei einem Patienten, welche labormedizinischen Untersuchungen, an welche ich dann denken würde und die ich gegebenenfalls dann durchführen lassen würde. Und des Weiteren ergänzt sich das dann durch Palpation und sonografische Untersuchungen und wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum von Laborparametern zur Verfügung, mit der wir aufzeigen können, ob ein Patient an der Leber erkrankt ist, welche Differentialdiagnosen gestellt werden können und wie er spontan oder unter Therapie halt sich entwickelt. Die werde ich Ihnen gleich dann differenzierter vorstellen. Gut, bei der körperlichen Untersuchung, wenn Sie auf so Gesäßspinnen, Spider Navy, halt stoßen, die sehr häufig im Gesicht zu finden sind, aber auch am Oberkörper. Man sagt, wenn da 2 bis 3 gefunden werden, das ist immer ein sehr wichtiges Thema, dass eine Lebererkrankung vorliegt. Und ganz häufig ist das eine etylische Genese natürlich auch. Typisch ist, dass wir hier diese Zentralarterie mit dem Glasspachtel so gut wegdrücken können, dann ist es wirklich ein Spider-Navy. Gut, dann werden Sie des Weiteren feststellen können bei der körperlichen Untersuchung, dass die Patienten Auffälligkeiten an den Lippen und auch an der Zunge halt präsentieren, sogenannte Lackzunge oder Lippen. Und auch an den Händen gibt es Auffälligkeiten. Sie präsentieren relativ häufig, wenn Sie was an der Lebergeschicht sind, sogenannte Weißnägel. Was steckt dahinter? Diese Patienten, die an der Leber erkrankt sind, und ganz häufig ist es der Alkohol, die ernähren sich häufig nicht mehr so, wie es sein sollte, ausgewogen, und dann haben die Mangelernährung, haben an verschiedenen Spurenelementen halt Defizite und insbesondere Vitamine, Folsäure und Vitamine des B-Komplexes spielen eine Rolle, Vitamin B1, B6 oder B12. Die sind halt reduziert, das kann man im Labor dann messen, und wenn Sie das auf diese Art und Weise auf den Punkt gebracht haben, dann können Sie das substituieren, und dann werden Sie nach einigen Wochen bis Monaten sehen, dass diese Symptome sich teilweise zurückbilden, dass die Anämie sich auch sehr gut zurückbildet. Allerdings haben die Patienten auch häufig eine Polyneuropathie, die allerdings dann nicht so gut auf eine derartige Vitamintherapie halt reagieren. Und dann ganz häufig bei diesen Patienten, was die äußerliche Untersuchung, die Beobachtung angeht, werden Sie ausgeprägte Hämatome finden, Multiples am Körper, entstanden nach einfachsten Verletzungen. Dahinter steht halt einerseits, dass die Thrombozyten auf so einem niedrigen Niveau halt sind, unter 30.000 in vielen Fällen, und dann die ganzen Gerinnungsfaktoren, die Leber eigentlich produzieren sollte, die liegen nicht ausreichend vor. Einfacher Untersuchungsweg wäre, dass Sie den Quick-Wert als Globalparameter mal bestimmen. Der ist häufig reduziert auf 70 oder gar auch unter 40. Und wenn das der Fall ist, gucken Sie sich vielleicht noch Einzelfaktoren an, müssen dann auf jeden Fall substituieren. Ansonsten können Sie erleben, dass diese Patienten ganz häufig aus der Speiseröhre halt lebensbedrohliche Blutungen haben oder aber auch im Bereich des Analplexus und aufgrund dieser Tatsache dann halt per akut versterben. So, weitere Punkte wären, dass man bei der körperlichen Untersuchung ein sogenanntes Palmar-Erythem sehen kann. Ja, ähnliches gilt hier für den Fußbereich. Und ein recht typisches Bild des Weiteren, was die Leute präsentieren, ist eine sogenannte dypotränksche Kontraktur. Ich habe früher mal in der Schweiz in Wallis gearbeitet, das ist ein Weinanbaugebiet, wie Sie wissen, und ein Großteil der Patienten dort hat ein alkoholisches Problem und bildet dann eine Leberinsuffizienz und eine Leberzirrhose halt aus. Und wir hatten es uns da zur Gewohnheit gemacht, dass wenn wir die Patienten begrüßt haben, schon bei denjenigen, die suspekt waren, mal besonders intensiv in die Hand zu geben und zu gucken, wie sie da reagieren. Denn diejenigen, die halt diese Kontraktur haben, das liegt daran, dass wenn die Leber erkrankt ist, hier ist normalerweise eine Sehnenplatte, die sehr dünn ist, sehr geschmeidig ist, direkt unter der Haut verankert, und die ist dann deutlich halt verdickt und bildet halt auch so eine Kontraktur halt aus. Und parallel zu einer derartigen Kontraktur, die Sie bei den Patienten halt sehen, finden Sie ganz, ganz häufig, dass die tatsächlich auch schon eine Leberzirrhose halt ausgebildet haben. Also ein erster diskreter Hinweis, dass Sie in diese Richtung mal denken sollten. Dann des Weiteren werden Sie feststellen, wenn eine Leberinsuffizienz weiter fortgeschritten sind, die Patienten sind bettlägerig, sie haben Ödeme, insbesondere im Bereich des Bauches, ein Aszites liegt halt vor. Das liegt daran, dass die Leber halt einerseits nicht mehr synthetisieren kann, Albumine sind auf einem erniedrigten Niveau, das heißt der kolloidosmotische Druck ist halt reduziert, und deswegen halt diese Aszites, insbesondere an dieser Stelle, weil natürlich über die Leber das Bauchwasser nicht abfließen kann. Und dann kann man hingehen und, wenn der sehr belastend ist, der Aszites, halt objektivieren, wie viel Aszites ist das, man punktiert den. Und das ist nur sehr kreislaufbelastend für den Patienten, und dieser Aszites läuft sehr schnell wieder nach. Und besser ist es, bei derartigen Patienten mal den Albuminspiegel sich anzugucken im Blut und den kolloidosmotischen Druck. Und wenn halt da Auffälligkeiten sind, dann sollten Sie vermehrt halt sehen, dass Sie Albumin substituieren und auf diese Art und Weise helfen Sie dem Patienten etwas mehr kausal. Gut, dann haben wir des Weiteren ja, die Auffälligkeit, dass Männer zum Beispiel, die eine Leberinsuffizienz haben, dann eine Gynäkomastie halt präsentieren, auch eine Bauchglatze, femininer Behaarungstyp, alles nicht so ganz sexy. Und man fragt sich, woran liegt das? Das liegt einerseits daran, dass der Hoden atrophiert ist und wenig Testosteron produziert wird. Allerdings, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass Östrogene, die auch beim Mann immer in Spuren gefunden wird, die sollten über die Leber abgebaut werden. Das können diese Herrschaften halt nicht mehr, haben also ein gestörtes Verhältnis von Testosteron und Östrogen und das führt dann halt, wie gesagt, zu diesen Auffälligkeiten beim Mann. Und bei der Frau findet man halt Regelstörungen oder Amenorrhoe als typische Manifestationen. So, Spätfolgen wären dann, dass über die Leberinsuffizienz eine Leberzirrhose sich ausbilden kann. Und um das auf den Punkt zu bringen, wird dann entweder blind punktiert, was invasiv ist und zu starken Blutungen führen kann, oder unter laparoskopischer Kontrolle guckt man sich das an und punktiert auch. Aber die Labordiagnostik hat in den letzten Jahren dann auch eine ganze Reihe von Parametern erarbeitet, mit denen man weniger intensiv oder invasiv halt überprüfen kann, wo der Patient halt steht. Das sind bestimmte Faktoren, die dem Kollagenstoffwechsel halt entstammen oder zum Beispiel TGF-Beta. Man kann also auf diese Art und Weise den Verlauf und das Ansprechen auf Therapie monitorisieren. So, Spätfolgen bei den Patienten kann dann sein, dass sich halt Tumoren halt bilden, insbesondere das primäre Leberzellkarzinom, was häufig auch solitär nur vorkommt. Hintergrund ist ganz häufig, dass die Patienten mehrere Jahre eine Hepatitis C hatten oder aber, dass Autoimmunerkrankungen der Leber vorliegen oder Aflatoxine, wie Schimmel, also wie sie den auf dem Brot finden, können dazu Anlass bieten. Und die Labordiagnostik hat da Tumormarker zur Verfügung, das wäre das Alpha-Fetoprotein. Das setzt man jetzt nicht so ein, dass man bei Verdachtspatienten damit screent, sondern wenn ein Tumor wirklich vorliegt, man muss den resezieren, dann guckt man, wie es aussieht mit diesem Tumormarker, dem Alpha-Fetoprotein, und der sollte nach der Operation dann nicht mehr nachweisbar sein. Wenn der nicht mehr nachweisbar ist, ist das ein sehr günstiges Zeichen natürlich, aber hat der Patient ein Rezidiv, dann wird dieses Alpha-Fetoprotein enorm schnell halt reagieren und ihn aufzeigen, dass sie eine derartige Situation haben. Der wird viel schneller reagieren als die Klinik oder auch bildgebende Verfahren. So, dann Laborparameter, nachdem ich Ihnen jetzt so ein bisschen den Patienten mit seiner Klinik vorgestellt habe und dann darauf verwiesen habe, welche Laborparameter von Interesse sein könnten, ein bisschen systematischer. Wie gesagt, ganz viele Parameter stehen zur Verfügung. Da sollten Sie zunächst mal die sogenannten Zellschädigungsmarker halt kennen. Das sind drei Transaminasen, GPT, GOT und GLDH. So, die GPT, und es ist jetzt zunächst mal nicht so wichtig, welche biochemischen Funktionen diese Parameter haben, sondern vielmehr für die klinische Beurteilung, wo sie lokalisiert sind. Die GPT, die liegt jetzt nur im Zytoplasma halt vor. Sie sehen hier eine Leberzelle, Leberzellkern, verschiedene Zellorganellen und hier eine Mitochondrie beispielsweise dargestellt. Und die GPT, die liegt zu 100% nur im Zytoplasma halt vor. Und wenn Sie eine leichte Schädigung der Leberzelle haben, dann wird die Membran halt permeabler und dann kann dieser Parameter sehr frühzeitig und in hoher Konzentration ins Gewebe ausgeschieden werden und kann auch im Blut gut nachgewiesen werden. Das würden Sie finden bei leichten Leberschädigungen. So, der weitere Parameter, der stark von Bedeutung ist, das wäre die GOT. Die GOT liegt zwar auch zu etwa 30% im Zytoplasma vor, aber zu 70% in den Mitochondrien. Und da ist dann nochmal eine Doppelmembran halt verbaut, die ist sehr stabil. Und nur bei sehr schwerwiegenden Leberzerschädigungen wird die dann austreten können in höherer Konzentration. Und man kann sagen, wenn die GOT dann führend ist, ein höheres Niveau hat als die GPT, das ist dann immer ein Hinweis auf einen schwereren Schaden schon, einen mittelschweren Schaden zumindest mal, wie man den zum Beispiel bei Alkohol relativ häufig findet. Die GLDH, das ist der letzte Parameter, den Sie kennen sollten, ja, die ist nur in den Mitochondrien, also zu 100% eigentlich dort lokalisiert und in sehr geringer Konzentration. Und wenn dieser Parameter halt erscheint im Blut, dann ist die Leberzelle also enorm stark geschädigt Und das sollten Sie sich zunächst mal merken. Also merken Sie sich nochmal, GPT ist ein leichter Leberzellschaden, beispielsweise eine virale Hepatitis, Hepatitis A, die reversibel ist, würde sowas präsentieren, dass dieser Parameter besonders hoch ist. Die GOT, das ist ein mittelschwerer Schaden. Ja, ein typisches Beispiel wäre Alkoholabosus. Wenn GOT größer als die GPT ist, ist das schon ein nekrotischer Schaden. Also günstig ist das auf jeden Fall nicht. Und ganz fulminante, schlechte Prognose für den Patienten wäre, wenn die GLDH deutlich erhöht ist. Also sehr, sehr schwerer Schaden, sehen Sie bei Tumoren, Metastasen oder wenn Sie beispielsweise eine Vergiftung mit Knollenblätterpilzen haben oder beispielsweise auch mit Paracetamol, wenn sich jemand in suizidaler Absicht versucht, damit ums Leben zu bringen, haben wir solche Konstellationen. So, des Weiteren gibt es dann Synthesemarker, die sollen widerspiegeln, in welcher welche Funktionsleistung die Leber noch hat. Die Leber versorgt sich ja nicht nur selber, sondern als Serviceleistung produziert sie viele Substanzen für den Organismus, hier im endoplasmatischen Retikulum und ja, verschiedene Parameter kann man da jetzt sich näher angucken. Das Einfachste ist, man guckt sich die Pseudocholinesterase halt an, die hat normalerweise einen Wert von 3000 bis 9000 Units pro Liter. Und wenn die unter 3000 reduziert ist, dann wissen Sie, dass die Leberzelle nicht mehr so gut funktioniert. Ein weiterer Parameter ist das Albumin. Da hatte ich eben schon von gesprochen und welche Konsequenzen das dann auch hat. Aber das Albumin hat eine Halbwertszeit von etwa 20 bis 25 Tagen nur. Da können Sie also nicht so, wenn jemand auf der Intensivstation ist, Tag für Tag verfolgen, wie sich der entwickelt. Aber es gibt ein anderes Albumin, ein Voralbumin, das sogenannte Präalbumin. Das haben wir Ihnen hier mal dargestellt. Eine Elektrophorese sehen Sie hier. Sie sehen hier vorne die Albuminzacke. Ja? Und davor läuft halt das Präalbumin, hat eine Halbwertszeit von nur einem Tag, hat also eine sehr hohe Zeitauflösung, um zu verfolgen zu können, wie der Patient sich halt entwickelt. Und mit immunologischen Methoden kann man das also hervorragend im Labor bestimmen, quantifizieren. Und das ist also ein sehr guter Verlaufsparameter. Des Weiteren ist es so, Syntheseleistung halt zu beurteilen, guckt man sich die Rinnungsfaktoren an. Allen voran so Globalparameter wie den Quickwert. Ist der Wert noch größer 70, dann ist alles in Ordnung. Unter 70 sollten Sie dann allerdings sensibilisiert sein und unter 40 müssen Sie dann auch einschalten und Rinnungsfaktoren substituieren. Und während das so einen Überblick Ihnen zunächst mal nur gibt, die Experten gehen bei sehr niedrigen Quickwerten dann hin und differenzieren das weiter. Die gucken durch Einzelfaktorenbestimmungen, ja, indem sie sich den Proton-Binnen-Komplex beispielsweise angucken, also die Faktoren 2, 7, 9 und 10 wären das. Wo steht er? Sind die nur reduziert, dann ist es noch relativ blande. Wenn allerdings der Faktor 5 auch ausfällt, dann sieht es dann deutlich schlechter für den Patienten aus. Er muss auf jeden Fall substituiert werden. So, dann haben wir als nächste Gruppe die sogenannten Cholestase-Marker. Sie wissen, wenn an der Leber Abflussbehinderungen sind, dann werden die Patienten gelb und zeigen andere Auffälligkeiten, unter anderem Juckreiz. Ja, einer der Cholestase-Marker ist zunächst mal das Bilirubin. Das führt dazu, dass die Patienten letztendlich auch gelb werden können. Und wir unterscheiden das direkte Bilirubin und das indirekte. Wenn das indirekte erhöht ist, dann liegt es daran, dass die Leberzellen, die Hepatozyten enorm stark geschädigt wurden und dann kann das Bilirubin also nicht mehr wasserlöslich gemacht werden und nur das indirekte Bilirubin oder vor allem das indirekte Bilirubin kann nachgewiesen werden. Ist es vermehrt das direkte Bilirubin, dann liegt es daran, dass die Leberzelle das hat noch wasserlöslich machen können und versucht es dann auszuscheiden über die intrahepatischen Gallengänge, weil die Leber allerdings geschwollen ist. Nach außen und nach innen werden die intrahepatischen Gallengänge halt komprimiert und das führt dazu, dass das direkte Bilirubin erhöht ist. Sollten Sie dann ab 2 Milligramm pro Deziliter in den Skleren schon mal sehen bei den Patienten, zumindest bei guten Lichtverhältnissen. So, und dann haben wir zwei wichtige Cholestase-Parameter des Weiteren, die arkalische Phosphatase und die Gamma-GT. Der empfindlichere Parameter ist die arkalische Phosphatase. Beide Parameter liegen halt vor, hier ist ein Gallengang halt skizziert und in den Membranen liegt einerseits die arkalische Phosphatase vor, des Weiteren die Gamma-GT. Und wenn es jetzt einen Rückstau gibt, dann werden die abgeschäfert und erscheinen im Blut als Hinweis darauf, dass eine Cholestase vorliegt. Und die arkalische Phosphatase, die ist jetzt besonders empfindlich, aber sie wissen, dass sie in verschiedenen Organen vorkommt. Das heißt, man kann verschiedene Isoenzyme halt messen. Das ist allerdings aufwendig, zeitintensiv, kostet auch relativ viel Geld. Und deswegen geht man im Allgemeinen hin und bestimmt zur selben Zeit auch die Gamma-GT. Die ist nämlich jetzt spezifisch für die Leber auch. Die ist zwar nicht so empfindlich, aber die ist spezifisch. Und ja, wenn Sie die Parameter erhöht finden, dann kann man davon sprechen, dass eine Cholestase vorliegt. Bei der Gamma-GT sollten Sie aber noch einen weiteren wichtigen Punkt kennen, warum die erhöht sein kann, isoliert, unabhängig von der AP. Das liegt halt daran, an der biochemischen Funktion. Die dient der Detoxifikation, also der Entgiftung. Und wenn einer zum Beispiel Alkohol trinkt, so viel Alkohol, ja, dann wird sie induziert, vermehrt produziert und man kann sie dann erhöht nachweisen und die Hausärzte haben das jahrzehntelang als wichtigen Marker benutzt, um Alkoholkranke quasi zu überführen. Nur die Alkohol- oder die Patienten, die ein Alkoholproblem haben, die wissen das heute, die trinken dann 2-3 Tage mal nicht und dann ist die wieder auf Normalniveau. Und deswegen ist es gut, dass wir heute den Parameter CDT haben, der funktioniert diesbezüglich deutlich besser. Ja, dann haben wir Entgiftungsmarker. Wenn die Leber nicht gut funktioniert, gerade im Magen-Darm-Trakt fallen ganz viele Substanzen an, die gerade auch von Bakterien produziert werden und der Körper wird dann vergiftet quasi durch Mercaptane, Phenole, freie Fettsäuren, den Ammoniak und auch viele andere Parameter. Und der Parameter, den man besonders gut jetzt noch messen kann als Surrogatmarker für diese Situation, das wäre der Ammoniak. Und ist der halt erhöht, über 100 typischerweise, dann weiß man, dass man eine derartige Situation halt hat. Und ja, dann muss man halt eingreifen, man geht dann hin, Blutungen, aus denen diese Substanzen entstehen, müssen sistiert werden. Proteine spielen eine wesentliche Rolle, man stellt also um von proteinreicher auf kohlenhydratstoffreiche Ernährung und man gibt dann bestimmte Antibiotika, um die Bakterien halt im Schach zu halten und hohe Einläufe werden typischerweise gemacht in dieser Situation. Und wichtiges Thema kann dann sein, dass für diese Leberaffektion ja, verschiedene Krankheitserreger, Infektionserreger halt eine Rolle spielen. Allen voran sind es diese sogenannten primärhepatotopen viralen, also Viren, Hepatitis A bis E, die befallen immer die Leber, nebenbei auch schon mal Lymphknoten und Milz. Aber es gibt auch andere Erreger, auch virale Erreger, die haben mehr dann ihren Schwerpunkt auf anderen Organen, anderen Geweben, aber sekundär können sie sehr wohl halt die Leber infizieren. Das wäre Thema der Vorlesung am Freitag. Fibrosemarker hatte ich eben schon genannt. Wenn man das aufzeigen will, wie eine Leberzirrhose sich entwickelt, dann hat man als Möglichkeit, Blut zu entnehmen und diese verschiedenen Parameter, die Sie hier sehen, die sind halt dem Kollagenstoffwechsel entstammen sie oder dieser Faktor TGF-Beta, der hat eine ganz starke Wirkung auf Fibrozyten, dass sie proliferieren, dass sie Bindegewebe produzieren und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass man sie halt in den letzten Jahren eingeführt hat, um diesen Verlauf besser zu charakterisieren. Und dann gibt es eine Reihe von Autoimmunerkrankungen der Leber. Das wären allen voran die autoimmune Hepatitis oder die primär biliäre Cholangitis oder die primär sklerosierende Cholangitis. Alles Autoimmunerkrankungen, aber nur die erste, die reagiert darauf, dass man sie immunsuppressiv halt behandelt. Da profitieren die Patienten von. Und bei den anderen ist das halt nicht so. Und deswegen wird man das differenzieren durch verschiedene Antikörper, die ich Ihnen gleich noch kurz zeigen werde. Wichtige Differentialdiagnose ist in diesem Fall die Hepatitis C. Tumormarker hatte ich Ihnen eben schon gesagt, Alpha-1-Fetoprotein, gibt es gleich noch eine kurze Illustration zu. Und dann, ja, was den Eisen- und Kupferstoffwechsel angeht, wenn Sie erhöhte Werte für Eisen oder Kupfer finden, dann können Sie halt auf Hämokomatose bzw. Morbus Wilson schließen. Oder aber, wenn das nicht der Fall ist und Sie finden halt sehr hohe Eisenspiegel, da ist es so, in der Leber wird Eisen halt deponiert und wenn Sie eine Entzündung haben, wie bei einer Hepatitis, dann finden Sie, weil das nicht mehr von den Leberzellen gehalten werden kann, sehr hohe Eisenspiegel, das wäre also typisch. Und bei einer Cholestase, das Kupfer wird ausgeschieden über die Gallengänge, da wäre typisch, dass der Kupferspiegel halt deutlich erhöht ist. So, dann beim Alkoholabusus hatte ich schon gesagt, wie wichtig die Gamma-GT in der Vergangenheit gewesen ist. Heute benutzt man vor allen Dingen diesen Parameter, CDT. Ja, Carbohydrat der Fisch im Transferrin ist das. Und gerade bei Männern kann der enorm gut aufzeigen, etwa auf eine Flasche Bier genau am Tag, wie der Abusus halt ist. Das liegt daran, dass diese gerade an Alkohol oder durch Alkohol erkrankte Leber die Karboxylierung des Transferins nicht mehr richtig machen kann. Und dieses falsch karboxylierte Transferin wird ins Verhältnis gesetzt zum Gesamttransferin und ist ein wichtiger Marker, um zu objektivieren, wie der Alkoholabusus ist. Einen ähnlichen Marker gibt es übrigens für den Nikotinabusus. Ja, Nikotinamid im Urin kann man bestimmen. Da kann man etwa auf eine Zigarette am Tag genau dann feststellen, wie die Situation ist. So, des Weiteren ist es so, dass diese Patienten, die einen Alkoholabusus haben, auffälliges Blutbild haben, eine Anämie hat, und zwar eine makrozytäre. Liegt halt daran, dass sie eine Mangelernährung haben, viele Vitamine stehen nicht ausreichend zur Verfügung, deswegen kann die DNA nicht richtig synthetisiert werden, weniger Zellen liegen vor, die sind kompensatorisch vergrößert, deswegen ganz typisch die makrozytäre Anämie, einfach merken. So, dann Genuntersuchungen stehen heute zur Verfügung, um diese hereditären Erkrankungen zu differenzieren und auch Subtypen. Da kann man ganz verschiedene Mutationen halt finden und dann weiß man, dass so eine Erkrankung vorliegt. Kann aber auch differenzieren, ob es eine einfache Form dieser Erkrankung nur ist oder einer, die mit einer schlechten Prognose vergesellschaftet ist. So, dann wären wir mit diesen Themen durch. Diese topografischen Sachen hatte ich Ihnen eben schon dargestellt. Ganz kurz was zur Organspezifität dieser Marker. Wenn die GPT erhöht ist, das weist immer darauf hin, dass da eine Schädigung an der Leber halt vorliegt. Ja? Das ist also hochspezifisch. Bei der GOT haben sie schon an verschiedene Differentialdiagnosen halt zu denken. Dann die GLDH, die wäre wieder hochspezifisch für die Leber. Macht es also ganz einfach, auf das Organ zurückzuschließen. Dann bei der alkalischen Phosphatase ist es so, dass wir da verschiedene Formen in verschiedenen Organen finden können. Das können wir dadurch lösen, dass wir die Isoenzyme halt bestimmen oder aber zur selben Zeit die Gamma-GT halt benutzen. Die ist halt spezifisch und indem diese beiden Parameter fast immer parallel bestimmt werden, haben sie eine hohe Empfindlichkeit und insbesondere auch Spezifität. Ein Hinweis noch, wenn die alkalische Phosphatase zwar erhöht ist, aber nicht so besonders stark, ja, dann haben Sie eine intrahepatische Cholestase, weil in diesem Bereich, in den intrahepatischen Gallengängen, die AP nur gering konzentriert ist. Haben Sie eine extrahepatische Cholestase, ja, das ist beispielsweise ein großer Stein, ein Tumor, die den Abfluss behindert, in den extrahepatischen Gallengängen enorm hohe AP-Spiegel und das ist dann ein typischer Befund dafür. Pseudocholinesterase, abschließend hochspezifisch. Die Laborparameter sind relativ einfach und billig zu bestimmen, kosten nur 10, 20 Cent, wenn Sie die so durchführen. Und die Rationale ist, wenn der Patient anamnestisch und befundtechnisch unauffällig ist und Sie nehmen diese einfachen Parameter, dann können Sie eigentlich zu weitestgehend ausschließen, dass irgendwas an der Leber nicht in Ordnung ist. GPT zeigt Ihnen auf, ob irgendein nekrotischer Schaden vielleicht vorliegt. Ja? Die Gamma-GT zeigt Ihnen Cholestase auf oder ob die Leber wie beim Alkoholabusus halt vermehrt entgiften muss. Und die Pseudocholinesterase reflektiert die Syntheseleistung halt der Leber. Und hier sehen Sie dann, mit welchen Ausschlusswahrscheinlichkeiten oder Sensitivitäten das verknüpft ist. Die GPT oder Gamma-GT schon isoliert verwendet. Wenn die unauffällig sind, können Sie das zu 81% ausschließen, da die Parameter aber sehr preiswert sind. Wenn Sie mehrere davon nehmen, sehen Sie, dass die Ausschlussmöglichkeiten fast in Richtung 100% halt treiben können. Wenn Sie dann von diesen Laborparametern Gebrauch machen können, dann kann man, wie man das häufig in der Medizin macht, bei verschiedenen Beobachtungen, Phänomenen, halt ja, bestimmte Abgleiche mit anderen Parametern halt machen. Und innerhalb der Laborparameter bewährt hat sich, dass man sich mal das Verhältnis von GOT zu GPT anguckt. Und wenn das kleiner als 1 ist, wenn die GPT also führend ist, ja, größer als die GOT, dann zeigt das einen Entzündungstyp auf, eine Situation, ja, das, wo sich das vermutlich reversibel gestalten will, wird zum Beispiel eine Hepatitis A, ist ein typisches Beispiel bei Kindern, wissen Sie ja, ganz, ganz häufig, gerade in Entwicklungsländern, findet man das und keine Residuen treten auf. Und wenn der Deritis-Quotient allerdings größer 1 ist, dann haben wir es mit einer kritischeren Situation zu tun. Dann, wenn also die GOT größer als die GPT ist, dann haben wir einen Nekrosetyp und das wären vor allen Dingen toxische Substanzen oder Alkohol, die derartige Bilder machen. Die anderen Verhältnisse, die kann man sich rational gut ableiten und die haben sich in der Klinik dann auch mehr oder weniger gut bewährt. Aus Zeitgründen können wir die nicht im Einzelnen hier besprechen. Gut, und wenn Sie dann was gefunden haben beim Patienten, dann müssen Sie weiter in die Tiefe gehen. Ein Thema ist immer natürlich zu gucken, ob virale Hepatitiden vorliegen. Die werden wir am Freitag durchsprechen, diese Primärhepatotopenviren A bis E. Dann kann es aber auch eine Begleithepatitis geben durch verschiedene andere Viren, ja, oder Bakterien, Parasiten, sowas in der Art. Dann könnte es eine differenzialdiagnostische Möglichkeit, dass es toxisch bedingt ist durch Alkohol oder Medikamente oder Umweltgifte. Und merken Sie sich auch für die Prüfung, Alkohol, wenn der eine Rolle spielt, dann haben wir deutlich erhöhte Immunglobuline im chronischen Verlauf. Und wenn wir das dann die Isotypen uns genauer angucken, dann ist typischerweise das IgA erhöht, also A wie Alkohol. Während wenn Sie den Isotyp IgG erhöht finden, ja, dann ist das mehr typisch dafür, dass eine Autoimmunerkrankung vorliegt oder aber, dass virale Hepatitiden halt eine Rolle spielen. So, ganz kurz wichtige Punkte. Akute Virushepatitis machen beispielsweise virale Hepatitiden. Merken Sie sich zwei wichtige Kriterien. Da wird durch die Viren innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen werden alle Hepatozyten halt betroffen. Die Zellen reagieren durch entzündliche Komponenten. Die Permeabilität ist dann erhöht und wir finden enorm hohe Werte für die Transaminasen GPT und GOT. Die Referenzwerte liegen bei 50, aber die sind dann erhöht auf Werte von 1000, teilweise auch 3000 oder 5000. Das ist mal der eine Punkt. Und bei diesen zum Beispiel viralen Hepatitiden ist es dann immer so, dass die GPT größer ist als die GOT. Wir finden also einen Diritis-Quotient, der kleiner halt als 1 ist. Ja, das also beim akuten Geschehen sehr hohe Werte und der Diritis-Quotient kleiner 1, mit anderen Worten GPT größer GOT. Ja, bei diesen Patienten ist es weiterhin festzustellen, wenn man sich den anguckt, dass die alkalische Phosphatase, die einen Referenzwert etwa bei 220 hat, hier nur leicht erhöht ist, marginal erhöht ist. Dieser Patient wird kaum Klinik präsentieren, wird kaum gelb werden, aber überraschenderweise hat er eine sehr schlechte Prognose. Diejenigen, die nämlich nicht heftig reagieren, nicht gelb werden, keine Cholestase haben, die haben ein schwaches Immunsystem und die werden ganz häufig später zu Virusträgern. Und hierfür sie skizziert allerdings, wenn Sie eine chronische Hepatitis haben, ja, nach vielen Jahren, 10, 20 Jahren, dann sind die meisten Hepatozyten schon zerstört, es können kaum noch Transaminasen produziert werden, dann haben wir meistens die Transaminasen nur leicht erhöht, ja, 50 bis 100, teilweise auch im oberen Bereich des Referenzwertbereiches halt nur. Und typisch wäre dann, dass das Verhältnis allerdings umgekehrt ist, die GOT ist größer als die GPT. Ja? Also chronische Hepatitis, deutlich geringere Werte und das Verhältnis ist dann umgekehrt. Hier sehen Sie mal bei einer alkoholischen Hepatitis, wie die Befundlage ist. Sie sehen zunächst mal, was die Transaminasen, GPT und GOT angeht, dass die Werte nur leicht erhöht sind. Allerdings ist jetzt führend die GOT gegenüber der GPT, die Rituskurzente also größer 1. Das heißt, nekrotischer Schaden wird angezeigt. Bei einer alkoholischen Entwicklung ist es typischerweise so, ja, dass die über Jahre verläuft. Es entwickelt sich zunächst eine Verfettung der Hepatozyten, Fettleber und dann Zirrhose. Und es werden meistens immer erst so die letzten Wiesen betroffen, ja, und wenige Zellen sind betroffen. Deswegen haben wir nicht so hohe Werte, die wir halt feststellen können bei den Patienten. Wenn die allerdings geschädigt werden, gibt es dort dann Narbengewebe. Das neigt dazu, sich zusammenzuziehen und dann werden die Blutgefäße auch abgedrückt und die intrahepatischen Gallengänge. Und selbst wenn der Patient nichts mehr trinkt, ja, das ist ein sich selbst unterhaltender, perpetuierender Prozess, sodass das dann nicht mehr reversibel gestaltet werden kann. Vor allen Dingen, wenn Lebererkrankte denken, die Transaminase sind ja nicht mehr so hoch, wäre ein günstiges Zeichen für sie. Nein, das ist kein günstiges Zeichen, das liegt einfach daran, dass die Leber ausgebrannt ist, dass überhaupt keine Hepatozyten halt mehr da sind. Was sehen wir bei diesen, und dass dann diese Strangulierungen von Blutgefäßen und kleinen Kapillaren der Fall ist, das sieht man vor allen Dingen daran, dass beispielsweise die alkalische Phosphatase jetzt enorm hohe Werte hat. Ja, sie hatten eben nur so Werte bei 250 gehabt, hier sind es über 1000, auch die Gamma-GT zeigt Ihnen sowas auf. Derartige Patienten, die dann ein chronisches Krankheitsbild haben, ja, die haben dann auch, was die Pseudocholinesterase angeht, erniedrigte Werte. Bei Schüben fällt die noch weiter dramatisch halt ab. Ja, andere Faktoren natürlich auch, wie die Gerinnungsfaktoren. Dann erholen sich die Patienten meistens, aber sie erreichen dann nicht mehr das Niveau, wie das vorher bestanden hat. Das heißt, Schub für Schub entwickelt sich das Krankheitsbild leider dann weiter negativ. So, hier haben Sie das Bild einer Gallenkolik oder wenn jemand Gallensteine hat. Das tut enorm weh, ist mehr als unangenehm und die Chirurgen warten trotzdem häufig einige Jahre zu, bis sie da halt dran gehen und die Gallenblase halt entfernen. Dass es relativ lange verläuft, man ein bisschen zuwarten kann, sehen Sie daran, dass die Transaminasen ja nur auf niedrigem Niveau sind, 100 bis 200. Die GPT ist führend, zeigt Ihnen also nur einen entzündlichen Typ an, keinen nekrotischen. Und des Weiteren sehen Sie in diesem Bild, dass die arkadische Phosphatase immer schneller und dynamischer reagiert als die Gamma-GT. So, hier sehen Sie skizziert, wie es abläuft, wenn jemand ein primäres Leberzellkarzinom halt hat und es wird dann ein Leberlappen halt entfernt, wie Sie das hier sehen. Wenn vor der Operation das Alpha-Fetoprotein auf einem sehr hohen Niveau gewesen ist, hier haben wir eine logarithmische Skalierung, dann fällt das nach der OP enorm stark ab, häufig mit dem Faktor 1000 und höher. Und wenn allerdings Residuen da sind und wir ein Rezidiv haben, dann sehen Sie, dass dieser Parameter, hier gelb dargestellt, halt sehr früh halt wieder reagiert und sehr viel empfindlicher als alle anderen Laborparameter in dieses halt aufzeigt. Sehr viel empfindlicher auch als Klinik oder die Bildgebung, das in der Lage ist, wiederzuspiegeln. So, und dann gibt es ein Phänomen, dass man, wenn man eine akute Rechtsherzinsuffizienz hat, wie beispielsweise beim Herzinfarkt oder bei einer Lungenembolie, enorm hohe GLDH- und GOT-Werte auftauchen. Das irritiert die Kliniker enorm häufig. Man wusste lange nicht, wie ist das zu erklären? Da müssen Sie sich vor Augen halten, dass der Abfluss aus dem Darm über die Periportalfelder erfolgt, über das Leberparenchym zur Vena centralis, zurück zum Herz. Und wenn sich das jetzt zurückstaut, dann baut sich insbesondere in diesem Bereich ein sehr hoher Druck auf. Und da sind die Leberenzyme halt unterschiedlich im Leberparenchym halt konzentriert. Hier nahe der Vena centralis ist das sehr hoch konzentriert, ja, und deswegen haben sie enorm hohe GLDH-Werte und auch enorm hohe GOT-Werte unter diesen Bedingungen. Autoimmune Hepatitis, zwei, drei kurze Sätze dazu. Sie sehen hier diese eben schon genannten Entitäten, die es halt gibt. Nur die erste, die Autoimmune Hepatitis, die profitiert davon, dass man behandelt mit Steroiden oder Azathioprin. Und bei den anderen Autoimmunerkrankungen, ja, die behandelt man symptomatisch, indem man die Gallensäuren beispielsweise bindet. Mehr ist da nicht möglich. Und um zu gucken, welche Art der Autoimmunhepatitis vorliegt, gibt es jetzt verschiedene Antikörper, die man halt verwenden kann, die im Gebrauch sind. Und auf diese Art und Weise können Sie diese Erkrankung halt voneinander differenzieren. Eine ganz wichtige Differentialdiagnose ist allerdings die Hepatitis C. Die präsentiert zunächst mal eine ganz ähnliche Klinik. Und die ist sehr wohl auch in der Lage, bestimmte Antikörper, wie Sie das hier sehen, zu produzieren, die Sie nachweisen können. Und dann könnten Sie fehlgeleitet sein und denken, das wäre beispielsweise eine autoimmune Hepatitis und würden immunsuppressiv behandeln. Nur das wäre bei einer viralen Infektion natürlich tödlich oder könnte tödlich für den Patienten sein. Und deswegen gucken Sie zunächst mal, ob Sie halt sehen können, dass jemand eine Hepatitis C hat. Das machen Sie durch Anti-HCV. Die Krux ist nur, dass auch die autoimmune Hepatitis diesen Antikörper, den man für die Hepatitis C-Diagnostik verwendet, positiv machen kann und falsch positiv machen kann. Und deswegen muss man im Labor sich das dann sorgfältig angucken, macht insbesondere Immunoblots, um zu gucken, was denn jetzt spezifische Befunde und unspezifische auf der anderen Seite halt sind. So. Dann, um aufzuzeigen, wie ein Patient sich entwickelt, wie sehr er gefährdet ist, wenn er eine Leberzirrhose hat, gibt es alle möglichen Klassifikationen. Eine sehr gebräuchliche ist die nach Child. Child A bedeutet, dass die Patienten im Wesentlichen nach einem Jahr fast noch alle leben. Bei Child B ist es so, dass ein Drittel verstorben sein wird und bei Child C wird es so sein, dass zwei Drittel verstorben sein werden. Und um jetzt zu gucken, wie geht man da vor? Da gibt es einerseits so psychometrische Teste, die man heranziehen kann. Die sind aber zeitintensiv und wenig reproduzierbar und nicht sehr objektiv. Dann kann man neurologisch sich das angucken, wie die Virgilanz ist oder ob die Patienten vielleicht sogar komatös sind. Auch das ist nicht besonders einfach zu objektivieren, auf den Punkt zu bringen. Einfach ist es schon, den Aszitis sich anzugucken, sonografisch, und den halt zu charakterisieren, den Ausprägungsgrad. Aber im Allgemeinen macht man sehr stark Gebrauch davon, dass man verschiedene Laborparameter heranzieht, wie beispielsweise das Albumin. Und wenn der Patient noch Werte größer 3,5 hat, dann gibt es nur einen negativen Punkt. Hat er Werte kleiner 2,8, dann gibt es 3. Bei verschiedenen Erkrankungen wird das allerdings auch unterschiedlich bewertet. Dann sehen Sie, dass das Bilirubin von Bedeutung ist. In Abhängigkeit, welche Konzentrationen da vorliegen, kann man halt Unterscheidungsmerkmale halt finden. Und letztendlich besonders wichtig auch der Quick-Wert. Wie gesagt, Werte kleiner als 70 noch als relativ harmlos anzusehen, Werte kleiner 40, da gibt es dann 3 volle Punkte zu. Und auf diese Art und Weise kann man eine Triage machen, kann gucken, welche Patienten sind besonders gefährdet und wem muss ich mich besonders intensiv halt kümmern. Fibrosemarker, auf die waren wir eingegangen, brauche ich jetzt nicht weiter mehr zu vertiefen. Ebenfalls schon eingegangen hier auf den Ammoniak und seinen Einsatz. Und damit wären wir dann im Wesentlichen durch. Die Geldsucht, das ist noch ein ganz wichtiges Thema. Da ist zu unterscheiden im klinischen Bereich, ob es ein prähepatischer Ikterus, ein intrahepatischer oder ein posthepatischer Ikterus halt ist. Und dieses Thema wollen wir dann im Seminar behandeln, da braucht man so eine halbe Stunde für, nur dass Sie da schon darauf hingewiesen sind, dass das zur Komplettierung des Themas noch dazugehört. Ja? Gut, das ist es dann für diese Vorlesung gewesen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.